The Emission Trading System, ETS, brings clear benefits. Since it was introduced in 2005, the emissions dropped by 39%, while the economy in sectors covered by ETS has grown by 71%. So this shows that decarbonization and competitiveness can go hand in hand. And revenues of ETS have been generated by over 260 billion euros since 2005.
Das war Ursula von der Leyen auf dem Europäischen Industriegipfel. Die EU-Kommissionspräsidentin ist erklärter Fan des europäischen Emissionshandels, der Europas Energie und Industrie nach und nach klimafreundlich machen soll. Und trotzdem will sie ihn möglicherweise abschwächen. Herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update, der Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der TAZ. Wir sprechen über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Sandra Kirchner, Redakteurin bei Klimareporter, und ich spreche heute mit Susanne Schwarz. Sie leitet das Umweltressort bei der TAZ. Hallo Susanne.
Hi. Ihr hört die Folge vom 13. Februar 2026 und das sind heute unsere Themen. Wir sprechen heute über das durchgesickerte Klimaschutzprogramm von Schwarz-Rot. Dann geht es um die Zukunft der europäischen Industrie und wie klimafreundlich oder klimaschädlich sie so werden kann. Und zum Schluss geht es um einen weiteren Vorstoß von Donald Trump, der die US-Umweltbehörde in eine Parallelrealität katapultieren soll, in der CO2 keine Gesundheitsgefahr darstellt. Aber wir beginnen erstmal hier in Deutschland, genauer im politischen Berlin.
Ja, Anfang dieser Woche wurde der Entwurf des Klimaschutzprogramms aus dem Haus von Bundesumweltminister Carsten Schneider von der SPD bekannt. Das Klimaschutzprogramm muss die Bundesregierung ja bis Ende März vorlegen. Nämlich innerhalb des ersten Jahres muss eine Regierung ein Klimaschutzprogramm vorlegen und darlegen, wie sie die Klimaziele erreichen will. Das schreibt nämlich das reformierte Klimaschutzgesetz vor.
Das Problem ist nur, dass die aufgelisteten Maßnahmen nicht ausreichen, um die Klimaziele zu erreichen. Für das Jahr 2030 wird da von einem Rückgang der Treibhausgasemissionen um 63% ausgegangen. Zur Erinnerung, 65 sind ja das Ziel. Und dazu steht noch was in dem Entwurf, nämlich die Feststellung, damit sei das Ziel von 65% grundsätzlich erreichbar. Ja, also mal abgesehen davon, dass man es bei der Rettung unseres Lebensraums natürlich schon auch ein bisschen genauer nehmen könnte, gibt es da noch ein anderes Problem. Und zwar soll ja das Klimaschutzprogramm gar nicht nur gerade so das Ziel für 2030 erreichen, sondern es soll ja auch einen Weg ebnen für das Ziel für 2040 und für die ganzen einzelnen Jahre zwischen 2031 und 2040. Und das wird natürlich schwerer, wenn man da jetzt am Anfang schon so schludert.
Tatsächlich ist aber gar nicht klar, wie hoch die Zielverfehlung insgesamt ausfallen wird. Ja, in dem Maßnahmenkatalog, der über 200 Seiten umfasst, fehlen noch konkrete Angaben, wie viel Treibhausgaseinsparung einzelne Maßnahmen tatsächlich bringen sollen. Nur für die Sektoren Gebäude, Verkehr und Landwirtschaft heißt es konkret, bis 2030 werden etwa 224 Millionen Tonnen CO2 zu viel ausgestoßen. Das ist eine Zahl, die auch der Expertenrat für Klimafragen ermittelt hatte. Und mit dem durchgestochenen Programm könnte die Lücke bis 2030 um 45 Millionen Tonnen CO2 verringert werden. Damit bleiben aber immer noch 180 Millionen Tonnen CO2, die bis 2030 zu viel ausgestoßen werden.
Ja, dabei ist ja eigentlich die Aufgabe von einem Klimaschutzprogramm, konkrete Maßnahmen festzulegen, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu senken und so die Klimaziele einzuhalten. Und wenn jetzt schon absehbar ist, dass Ziele nicht erreichbar sind, dann muss die Bundesregierung ja eigentlich nachlegen, damit es eben doch klappt. Und danach sieht es aber aktuell nicht aus. Der Entwurf ist vor allem eine Zusammenfassung von bereits bekannten Maßnahmen.
Ein weiteres Problem: Das Klimaschutzprogramm geht von der derzeit gültigen Rechtslage aus, zum Beispiel bei den Gebäuden und dem Austausch von fossilen Heizungen. Da ist die Grundlage die Berechnung des aktuellen Gebäudeenergiegesetzes und das verlangt, dass neue Heizungen zu mindestens 65% erneuerbare Energien nutzen müssen. Die Union stört sich aber an dieser Vorgabe und will die Regel auch am liebsten abschaffen. Es könnte also sein, wenn das Gesetz dann reformiert ist, dass diese Lücke im Gebäudesektor letztlich noch höher ausfällt. Das lässt sich aber derzeit noch nicht sagen. Ja, und auch ein neues Programm wird daran wenig ändern. Die Bundesregierung will eine neue Förderung auflegen für energetische Sanierung. Ab 2027 soll es einen Einkommensbonus für die energetische Sanierung geben, also für Haushalte mit geringem Einkommen. Die sollen mehr Förderung bekommen, wenn sie zum Beispiel ihr Haus dämmen oder alte Fenster austauschen. Und ähnlich scheint es wohl im Verkehr zu sein. Da hatte die EU ja eigentlich ein Aus für neue Verbrenner ab 2035 beschlossen. Doch die Bundesregierung hat sich dafür eingesetzt, diesen Kurs aufzuweichen und dadurch dürften die Emissionen im Verkehrssektor am Ende wahrscheinlich auch noch höher ausfallen. Und somit müsste die Bundesregierung also noch strengere Klimavorgaben verabschieden, wenn sie die Regeln in einigen Bereichen zurückschraubt.
Die Deutsche Umwelthilfe hat angekündigt, klagen zu wollen, wenn das fertige Programm nicht deutlich ambitionierter ausfallen sollte, als sich jetzt gerade abzeichnet. Und sie hat ja gerade erst Rückenwind dafür bekommen, denn gerade vor 2 Wochen hat das Bundesverwaltungsgericht ihr Recht gegeben und die Bundesregierung dazu verurteilt, konkrete Nachbesserungen am vorherigen Klimaschutzprogramm vorzulegen, also am Klimaschutzprogramm von 2023, das kam von der Ampel. Da in der Woche des Urteils hatte der Staatssekretär im Umweltministerium Jochen Flassbart noch versprochen, ja, Zitat, wir werden alles, was an Defiziten im alten Klimaschutzprogramm bestanden hat, heilen durch das Klimaschutzprogramm 2026. Ob das tatsächlich passiert, werden wir Ende März sehen.
Und damit kommen wir zu unserem zweiten Thema. Die Zukunft der europäischen Wirtschaft war ja ein wichtiges Thema diese Woche. In Belgien hat am Mittwoch ein Industriegipfel stattgefunden. Mehr als 70 Top-Manager großer Industriekonzerne haben sich in Antwerpen getroffen. Ihrer Einladung gefolgt sind auch etliche SpitzenpolitikerInnen, darunter Bundeskanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und dann am Donnerstag war der sogenannte EU-Wettbewerbsgipfel der 27 Staats- und Regierungschefs der EU wieder in Belgien, diesmal aber in einem Schloss nahe der niederländischen Grenze. Ja, die europäische Wirtschaft hat mit niedrigen Wachstumsraten zu kämpfen, mit der internationalen Konkurrenz, mit dem Zollkonflikt mit den USA und natürlich auch mit einem weiter zu hohen CO2-Fußabdruck.
Genau, und im Falle der Industrie gibt es dafür den europäischen Emissionshandel. Der war deshalb auch Thema bei diesen Gipfeln. Wichtig, bei beiden Veranstaltungen gab es keine Beschlüsse. In dem Sinne nur Diskussionen. Und deshalb wollen wir uns eben auch angucken, was zurzeit so debattiert wird und wobei man bei zukünftigen Beschlüssen hingucken muss. Und zuerst noch mal ein ganz kurzer Exkurs zum Emissionshandel. Der läuft seit 2005, also schon recht lange. Seitdem müssen Unternehmen bestimmter Branchen in der EU für ihren CO2-Ausstoß zahlen, nämlich ein Zertifikat pro Tonne CO2 kaufen. Die betroffenen Branchen sind die Energiewirtschaft, also die Betreiber von Kraftwerken, von Gaskraftwerken, Kohlekraftwerken und so weiter. Und auch die energieintensive Industrie, also so Zweige wie Chemie, Zement, Stahl, teilweise auch die Luft- und Seefahrt. Und es läuft so, dass die Menge an Zertifikaten gedeckelt ist und nach sinkt. Die Zertifikate werden versteigert, also der Preis richtet sich nach Angebot und Nachfrage. Die Idee ist, dass er mit Abnahme der Zertifikatemenge stark steigt, sodass es für immer mehr Unternehmen lukrativer wird, stattdessen auf klimafreundliche Technologien zu setzen. Aber viele Unternehmen aus der Industrie bekommen einen Teil der Zertifikate geschenkt. Die Begründung dafür ist, dass sie große internationale Konkurrenz haben, die eben keine oder zumindest weniger CO2-Kosten hat. Und diese kostenlose Zuteilung, die soll aber in Zukunft auslaufen.
Genau, aber genau das steht nun schon wieder in Frage. Die EU-Kommission erwägt, das Prinzip zu verlängern. Das ist schon länger munkeln zu hören aus Brüssel, und das deutete auch Ursula von der Leyen am Mittwoch auf dem Industriegipfel in Antwerpen an. Es bleibt bisher vage, also um welchen Umfang es bei der Abschwächung gehen soll, wie lange die Industrie weiter mit kostenlosen Zertifikaten gepampert werden soll und so weiter. Für den Sommer wird erwartet, dass die EU-Kommission ihre Pläne formal vorlegt. Kanzler Merz zeigte sich jedenfalls in Antwerpen auch offen für eine Verlängerung der geschenkten CO2-Zertifikate. Auch Deutschlands Wirtschaftsministerin Katharina Reiche ist erklärtermaßen dafür.
Der Punkt ist ja, das Ganze sollte auslaufen, weil es jetzt CBAM gibt. CBAM ist kurz, ist eine Abkürzung für Carbon Border Adjustment Mechanism. Auf Deutsch kann man also CO2-Grenzausgleichsmechanismus sagen. Und weil das ein ganz furchtbares Wort ist, sagen wir vielleicht lieber CO2-Zoll. Denn das ist im Prinzip die Idee. Also wenn Unternehmen aus dem Ausland, also aus dem außereuropäischen Ausland, Produkte wie zum Beispiel Stahl in die EU einführen wollen, dann sollen sie einfach eine Art Zoll zahlen, die dem entspricht, was die Unternehmen in Europa im Emissionshandel zahlen. Also beziehungsweise zahlen genau genommen die Importeure, also die Unternehmen in der EU, die die Produkte aus dem Ausland einkaufen. Aber die geben den Aufpreis natürlich weiter, ist der Gedanke. Oder kaufen eben gleich in der EU ein.
Ja, CBAM läuft seit Anfang des Jahres, beziehungsweise gab es vorher schon eine zweijährige Startphase, in der die Importeure erstmal die Emissionen ihrer Importe dokumentieren und melden mussten, aber noch nichts bezahlen. Das ändert sich jetzt, sprich die Begründung dafür, warum Industriekonzerne kostenlose Zertifikate bekommen und so den Emissionshandel schwächen dürfen, die ist jetzt entfallen. Deshalb soll das auch eigentlich nach und nach auslaufen und 2034 ganz enden. Aber wie gesagt, das steht nun in Frage.
Genau wie der CBAM, der steht auch immer wieder unter Beschuss, teils natürlich von internationalen Handelspartnern, die um den europäischen Absatzmarkt fürchten. Aber auch in der EU ist das Instrument umstritten. Schon mal angefangen bei den Importeuren, die rumnölen, dass es so ein bürokratischer Aufwand sei, diese ganzen Emissionsdaten zu erheben und zu dokumentieren. Und ich habe das jetzt so ein bisschen ironisch gesagt, aber es stimmt natürlich, das ist wahnsinnig aufwendig. Aber man kann natürlich sagen, wer klimaneutral werden will, der muss eben wissen, wo wie viele Treibhausgase entstehen.
Und dann gibt es natürlich auch noch mächtige Lobbys, die sich gegen CBAM auflehnen, zum Beispiel die Agrarbranche. Denn CBAM macht Dünger teurer, die Chemieindustrie ist ja betroffen, wobei Dünger gerade natürlich vor allem auch schlicht wegen der hohen Energiepreise teuer ist. Man kann also gar nicht sagen, dass der Emissionshandel oder CBAM da jetzt der alleinige Preistreiber ist. Aber sie wirken sich natürlich aus und das ist ja der ganze Sinn. Ja, und das gefällt den Landwirten natürlich nicht. Und das gilt auch für etliche EU-Regierungen. Österreich hat mit Unterstützung 11 anderer Länder gefordert, Dünger vom CBAM auszunehmen. Etliche Länder hatten auch gefordert, CBAM einfach mal auszusetzen, darunter auch Frankreich, Griechenland, Kroatien zum Beispiel.
Also man kann schon sagen, es gibt der großen Druck auf die EU-Kommission, was CBAM angeht und den Emissionshandel. Und sie liefert auch schon entsprechend. Mitte Dezember hat sie eine Ausstiegsklausel ins Spiel gebracht. Bisher geht das, was diese Länder fordern, nämlich juristisch schlicht nicht. Also CBAM sieht gar keine Pausierung oder sowas vor. Und das will die Kommission jetzt ändern. Und der Artikel, den sie da in das Regelwerk zu CBAM einfügen will, soll der Kommission erlauben, Waren aus dem CBAM rauszunehmen. Und zwar, wenn schwerer Schaden auf den EU-internen Märkten wegen ernster und unvorhergesehener Umstände in Bezug auf die Preise von Waren ansteht. Das ist natürlich reichlich vage, was auch zum Beispiel KlimaschützerInnen kritisieren, denn da ist ja gar keine Metrik dazu drin, was jetzt zum Beispiel als schwerer Schaden gilt. Also entsprechend öffnet die Klausel eben möglicherweise die Tür für politische Gegner von Klimaschutz, die jetzt gar nicht auf eine echte Notlage reagieren wollen, sondern einfach plötzlich überall einen schweren Schaden sehen und CBAM mehr oder weniger stoppen könnten.
Interessanterweise oder eigentlich auch naheliegenderweise gibt es übrigens auch Stimmen aus der Industrie, die das total ablehnen. Darunter ist zum Beispiel der Verband Fertilizers Europe, in dem europäische Düngerhersteller sind. Die haben natürlich keine Lust darauf, dass ihre internationale Konkurrenz wieder von den CO2-Preisen befreit wird. das eine oder andere Zertifikat für sich selbst würden sie bestimmt nehmen, mal so nebenbei gesagt, aber sie sind eben kategorisch gegen die Aufweichung vom CBAM. Da haben also unterschiedliche Industriezweige unterschiedliche Interessen.
Die EU-Kommission hat übrigens ein bisschen reagiert auf die Kritik von Grünen und UmweltschützerInnen, was jetzt das Aufweichen vom Emissionshandel angeht. Also das Handelsblatt hat da neulich berichtet, dass es aus Kommissionskreisen da eine Idee zu den Vorwürfen gibt, nämlich man könne doch den europäischen Unternehmen, die weiter kostenlose Zertifikate bekommen, dafür dann vorschreiben, das eingesparte Geld zum Beispiel zum Teil in klimafreundliche Investitionen zu stecken. Da gab es allerdings auch gleich wieder abwehrende Reaktionen aus der Industrie.
Zum Schluss wollen wir noch einen Blick in die USA werfen. Glaubt man, man hat da schon lange einen Tiefpunkt erreicht, folgt der nächste Schlag gegen die Klimapolitik. In dieser Woche hat Präsident Donald Trump eine zentrale Grundlage des Klimaschutzes in den USA aufgehoben. Die Umweltbehörde Environmental Protection Agency, EPA, hat am Donnerstag das sogenannte Endanger Finding aufgehoben. Diese Gefährdungsfeststellung aus dem Jahr 2009 hält fest, dass Treibhausgase schädlich für die öffentliche Gesundheit und das öffentliche Wohlergehen sind. Und für KlimaschützerInnen bildet sie das rechtliche Fundament für alle, ja, oder für nahezu alle Bundesvorschriften zur Begrenzung von Treibhausgasen.
Es ist ja lange nicht der erste Angriff auf die Klimaschutzpolitik. Um hier alle aufzulisten, bräuchten wir einen mehrstündigen Podcast, fürchte ich. Das machen wir also nicht. Aber um mal eins rauszugreifen, Trump hatte direkt zu Beginn seiner zweiten Amtszeit erneut den Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen eingeleitet. Und seit Ende Januar 2026 sind die USA damit eben zum zweiten Mal aus dem Klimaabkommen ausgeschieden. Außerdem hatte Trump im Januar dieses Jahres angekündigt, die Klimarahmenkonvention verlassen zu wollen, quasi die Mutter aller Klimavereinbarungen auf internationaler Ebene. Und das ist auch so, sobald das Austrittsschreiben beim UN-Generalsekretär eingeht, tritt der Austritt nach den Regeln der Konvention ein Jahr später in Kraft. Aber vermutlich müsste der US-Senat einem Austritt aus der Konvention zustimmen, möglicherweise sogar mit einer Zweidrittelmehrheit. Sobald das Austrittsschreiben beim UN-Generalsekretär eingeht, tritt der Austritt dann nach den Regeln der Konvention ein Jahr später in Kraft. Kleiner Disclaimer, vermutlich müsste der US-Senat eigentlich einem Austritt aus der Konvention zustimmen, möglicherweise sogar mit Zweidrittelmehrheit, weil nämlich beim Beitritt Anfang der 90er Jahre hat der Senat einstimmig zugestimmt hatte. Aber das nur so am Rande.
Ja, zurück zum Endanger Finding. Die Grundlage dafür wurde übrigens vor fast 20 Jahren gelegt, nämlich mit einer Klimaklage. 2007 entschied der oberste Gerichtshof der USA, dass Treibhausgase wie Kohlendioxid und Methan als Luftschadstoffe gelten und dass die EPA die Aufgabe habe, diese zu regulieren. Und zwei Jahre später stellte die EPA dann fest, dass die Emissionen von 6 Treibhausgasen nach dem amerikanischen Luftreinhaltegesetz, dem Clean Air Act, die Gesundheit der Menschen und ihr Wohlergehen gefährden. Dieser Act verpflichtet die EPA, die Verschmutzung der Luft zu regulieren, zum Beispiel durch Vorgaben für den CO2-Ausstoß von Fabriken oder für Autos, was dann für Autos auch noch im selben Jahr passierte.
Ja, und das ist eigentlich das Hauptproblem. Wird die Gefährdungsfeststellung aufgehoben, was jetzt erstmal wie ein administrativer Akt erscheint, dann verlieren auch die darauf aufbauenden Regeln ihre rechtliche Grundlage und könnten somit wegfallen. Trump behauptete, dass die Vorschriften der Wirtschaft schaden würden. Und zwar würden sie vor allem für die Autoindustrie unnötig hohe Kosten verursachen.
Ja, UmweltschützerInnen waren dagegen, dass die Aufhebung des Endangerment Findings zu mehr Verschmutzung führen wird und dass der Klimawandel letztlich zu höheren Kosten und Schäden für die Wirtschaft und US-BürgerInnen führen werde. Sie kritisierten auch die Umweltbehörde, die eigentlich dazu verpflichtet sei, die Gesundheit der Menschen zu schützen. Die Behörde hat die Aufhebung aber eben am Donnerstag umgesetzt. Ja, und aus Sicht von JuristInnen stützt sich das Endangerment Finding auf viele Jahre wissenschaftlicher Forschung sowie auf mehrere Gerichtsentscheidungen, darunter eben auch das Urteil des obersten Gerichtshofs. Und deshalb könne die Trump-Regierung diese Feststellung nicht einfach rückgängig machen. Und das ist vielleicht auch der winzige Lichtblick. Es ist eben damit zu rechnen, dass es jetzt Klagen und Gerichtsverfahren geben wird, sodass möglicherweise noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, obwohl sich das natürlich auch immer lange zieht. Und bis dahin kann natürlich auch viel Schaden angerichtet werden. Aber dann würde juristisch geklärt, ob die Regierung frühere wissenschaftliche und rechtliche Bewertungen ohne weiteres aufheben darf.
Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns gern und lasst uns auch gerne Bewertung und Feedback da. Ihr könnt uns eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.